Total beglubbt.
Die Sendung für alle Glubberer.
Alles zum 1. FC Nürnberg auf meinsportradio.de.
Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Total beglubbt, dem Magazin über den 1. FC Nürnberg auf meinsportradio.de. Mein Name ist Felix und wie immer habe ich mir zwei Gäste eingeladen. Zum einen Simon, dessen Stimme dem geneigten Podcast-Hörer mittlerweile mehr als nur bekannt sein sollte. Hallo Simon.
Guten Abend.
Und zum anderen Stefan, der vor, ich glaube, 3 Wochen schon mal dabei war. Hallo Stefan.
Hallo, servus.
Ja, wir wollen natürlich über das letzte Heimspiel der Bundesliga- oder Zweitligasaison 2016-17 sprechen. Der 1. FC Nürnberg empfing Kellerkind Fortuna Düsseldorf und leistete am Ende Schützenhilfe im Abstiegskampf für die Fortunen. 2-3 ging es aus Nürnberger Sicht aus. Wir müssen natürlich darüber reden, dass Raphael Schäfer nach gefühlten 100 Jahren dann doch jetzt sein letztes Heimspiel für den 1. FC Nürnberg bestritten hat. Davon abgesehen wurden 3 Spieler verabschiedet. Wir wollen darüber sprechen, dass die Consorsbank nun tatsächlich das Max-Morlock-Stadion für die kommende Saison ermöglicht hat. Und wir wollen abschließend dann natürlich auch darüber reden, was wir vom letzten Spiel in Kaiserslautern dann erwarten, wenn Nürnberg eine Saison, die nicht sonderlich positiv in Erinnerung bleiben wird, beenden wird. Aber wir fangen an mit dem Spiel gegen Fortuna Düsseldorf. Und Stefan, es war ja zunächst erstmal kurios, es sah alles anlässlich des 10-jährigen Pokaljubiläums wie gemalt aus, die Sonne schien und das Spiel begann, und es fing an, wie aus Eimern zu schütten.
Ja, also ich muss sagen, ich war selbst auch nicht im Stadion, hab's nur auf Sky verfolgt. Und ja, der Moderator meint, Platzregen, es schüttet wie das Kübeln. Und ich denke, wir haben uns alle an dieses Spiel damals gegen Wolfsburg erinnert gefühlt, aber anpfiffen wird es trotzdem.
Ja, Wolfsburg damals in der Abstiegssaison nach dem Pokalsieg 2008, das letzte Spiel, das wegen Witterungsbedingungen in der Bundesliga abgebrochen wurde. Also in Nürnberg muss man nicht mal die Regenschlacht von Frankfurt bemühen, wenn es aus Eimern gießt, Simon. Lass uns auf die Aufstellung schauen. Es war so, dass eine durchaus offensive Variante meiner Meinung nach von Kölner gewählt wurde. Sabiri dann in der Startelf, Möwald dazu, Hufnagel und Teuchert mit Löwen und Behrens, zwei doch auch eher offensiv orientierte Mann auf der Doppelsechs, dahinter dann Chakbar Mühl, Markreiter Kammerbauer und im Tor natürlich Raphael Schäfer. Hat's dich überrascht, dass er so offensiv gegen Fortuna Düsseldorf aufgestellt hat, oder war das deiner Meinung nach eben das richtige Signal, jetzt auch zum Ende der Saison hin schon mal zu zeigen, wo es vielleicht in Zukunft auch hingehen soll?
Ja, also ich fand es eigentlich sehr gut, weil man kann sich nicht gegen eine Mannschaft, die gegen den Abstieg kämpft, also kann man sich jetzt nicht unbedingt hinten reinstellen, weil die stehen nicht ohne Grund unten. Also da muss ja hinten wahrscheinlich haben sie hinten mehr gekriegt als vorne geschossen, logischerweise. Und deswegen werden sie wohl Probleme in der Abwehr haben, und warum sollen wir es dann nicht offensiv probieren? Und es hat ja auch ein paar Mal offensiv wirklich sehr gut ausgesehen, um schon mal vorzugreifen. Also die offensive Grundausrichtung war für die Offensive sehr belebend und sehr gut. Auf die Defensive kommen wir dann.
Stefan, ist es was, wo du Simon zustimmst, dass angesichts eben auch von 7 Spielen ohne Sieg in Düsseldorf man dann auch einfach mal den Weg nach vorne suchen muss, selber das Spiel macht?
Ja, auf jeden Fall, weil gegen Abstiegskandidaten oder gegen eine Mannschaft, die um den Abstieg spielt, wo eben, wie du gesagt hast, 7 Spiele nicht mehr gewonnen hat, sonst geht nach vorne gar nichts, wenn man da nicht das Heil in der Offensive sucht. Und ja, wie das Simon jetzt gerade schon gesagt hat, Defensive ist ein anderes Thema, aber es hat am Anfang oder eigentlich das ganze Spiel ja wirklich gut ausgesehen, ohne jetzt zu viel wegnehmen zu wollen.
Es war dann so, dass die Bedingungen natürlich angesichts der Witterungsverhältnisse, wir haben sie gerade angesprochen, sicherlich nicht gemacht waren dafür, einen gepflegten Ball zu spielen. Dennoch hat es Nürnberg durchaus versucht, wenngleich dann so ein bisschen das finale Zuspiel fehlte. Und jetzt springen wir aber dann doch direkt schon in die 13. Minute, und man muss ja langsam irgendwie ein bisschen ja, panisch werden, trotz Vertragsverlängerung. Abdelhamid Sabiri steht einmal mehr goldrichtig und trifft. Der Junge hat einen unglaublichen Lauf, oder Simon?
Ja, also Hammer. Ich fand es auch so schön, dass die Kommentatorin auf Sky nach dem Tor meinte, Sabiri lässt den Abgang von Burgstaller leicht ein bisschen vergessen. Also ganz so ist es noch nicht, aber er weckt auf jeden Fall Hoffnung, dass wir nächste Saison wieder einen vernünftigen Sturm haben. Und er ist viel jünger und noch dadurch noch viel entwicklungsfähiger. Das heißt, entweder wir verdienen an ihm mal einen Haufen Geld oder wir haben sehr lange sehr viel Freude an ihm.
Ich würde Zweiteres ja begrüßen, aber das ist in ferner Zukunft hoffentlich. Stefan, wie genau entstand denn das Tor?
Ja, war eigentlich sehr schön gemacht. Hufnagel erkämpft den Ball auf der rechten Seite, spielt ihn ja zu Möwald und der macht das, was er eigentlich am besten kann, legt den Ball vor in den Rücken von der Abwehr und da steht Sabiri im Stile eines Torjägers, sage ich mal, und versenkt den Ball an den rechten Innenpfosten und ab ins Tor. Also überragend präzise gemacht, würde ich sagen.
Es war ja dann so, dass das Spiel ein bisschen ruppiger auch wurde von Seiten der Fortuna. Es auf der anderen Seite aber auch so war, dass Nürnberg sehr, sehr viel Ballbesitz an sich gerissen hat. Ich weiß noch, wie ich im Ticker las, dass in, ich glaube, 19. 20. Minute rum Nürnberg tatsächlich 70% fast Ballbesitz hatte. Das sind ja Zahlen. Ich weiß nicht, ob Nürnberg jemals so viel Ballbesitz hatte, seitdem ich mich irgendwie aktiv für Fußball interessiere. Simon, war es tatsächlich so, wie es die Zahlen wirken lassen?
Ja, also würde ich schon bejahen. Es war schon so, dass der Club eigentlich das Spiel machte. Und Düsseldorf höchstens mal so Entlastungsangriffe brachte. Aber es war eigentlich dann bis zum Ausgleich nichts Zwingendes. Also es gab die Chance von Hennings, wo er den Ball Volley abnimmt und knapp am Kreuzeck vorbeihaut. Aber das war so auch wirklich das, soweit ich mich erinnern kann, das einzig wirklich Gefährliche. Und dann fiel halt das doofe 1-1.
Schneller Gegenangriff, Stefan, das ist im Prinzip so ein bisschen das Schlagwort, das dann auch ja sich letzten Endes mehr oder minder durch die komplette Spielzeit zog. Simon hat es schon angesprochen, das 1-1 fiel in der 27. Minute. Auch davor schon Fortuna Düsseldorf immer wieder über schnelle Konter bemüht, auch weil Nürnberg sehr, sehr hoch stand.
Ja, genau. Also das, wie wir jetzt am Anfang schon drüber gesprochen haben, war natürlich aufstellungsbedingt, weil wenn ich jetzt sage mit ja, 6 Offensiven vorne dort oder 5 und einem Löwen als Absicherung und die Außenverteidiger, wo natürlich dann auch mit aufrücken, stehen schon relativ hoch und bei dem 1-1 hat man jetzt einfach gemerkt, dass unsere Abwehr, ja okay, das 1-1 durch einen Freistoß, Sabiri vertändelt dann den Ball oder der Freistoß war schon nicht gut, Sabiri nimmt den Ball nicht gut an und dann laufen wir in den Konter und durch 2 Pässe steht dann, jetzt muss ich überlegen, wer hat das Tor gemacht, der Kiesewetter steht dann allein vorm Schäfer und kurft ihn und ja, haben wir nur ein bisschen Pech, dass Patrick Kammerbauer nicht 10 cm größer ist, sonst hätte er vielleicht den Ball noch erwischt, aber eben bei dem Tor hat man auch gemerkt, dass in der Abwehr wirklich Kammerbauer der Einzige ist, der ja, schnell zurückkommt und die anderen haben da ein bisschen braucht. Aber wie gesagt, das war das Problem dran, dass wir eben hoch stehen und unsere Abwehr nicht wirklich schnell war, sage ich mal.
Gut, man muss aber auch sagen, Kammerbauer war zu dem Zeitpunkt, also bei dem finalen Pass auf Kiesewetter, war Kammerbauer letzter Mann auf Höhe der Mittellinie und hat sich dann eben noch überlegt, ob er jetzt auf Abseits spekuliert. Und ist eben nicht direkt durchgelaufen, sondern hat noch kurz gestoppt und den Pass abgewartet, der aber dann leider gespielt wurde, als Kiesewetter noch in der eigenen Hälfte war. Somit war Abseits ja dahin. Und das waren halt möglicherweise genau die 2 Meter, die ihn dann gefehlt haben, um den Ball zu erlaufen, möglicherweise. Also wenn er wahrscheinlich durchgesprintet wäre, hätte er den Ball ins Ausgrätschen können.
durchaus möglich, würde ich jetzt sagen. Aber da merkst du halt, dass er einfach, wie er das kann man bei jetzt 20, da fehlen ja, ihm vielleicht klar. Noch ein bisschen die Erfahrung. Erfahrener Spieler läuft dann durch und weiß, dass das kein Abseits ist oder hat das im Blick und erwischt ihn dann noch. Aber ja, hat er jetzt daraus was gelernt, würde ich mal sagen, aus der Situation und vielleicht macht das beim nächsten Mal besser.
Ja, es also war jetzt auch nicht als großer Vorwurf gedacht, sondern eher so, ja, das war halt vielleicht dieses kleine Quäntchen, was da gefehlt hat. Und das kann man ruhig auch auf die fehlende Erfahrung von Patrick Kammerbauer schieben. Das ist, würde ich da auch nicht irgendwie als billige Ausrede sehen, weil das ist einfach so. Wenn man irgendwie 5 Jahre, 6 Jahre Profifußball spielt, dann hat man da eher die Erfahrung als im zweiten Jahr.
Vorbereitung durch Bebu, über den werden wir noch häufiger sprechen müssen, aus Nürnberger Sicht. Es war dann so, dass dieses 1-1 Simon Fortuna Düsseldorf durchaus Auftrieb gegeben hat.
Ja, also sie kamen dann noch besser ins Spiel und ich glaube, ich weiß nicht, vielleicht hat Düsseldorf auch einfach länger gebraucht, um sich an die Gegebenheiten, also an den nassen Rasen und alles zu gewöhnen. Aber irgendwie kamen sie dann besser ins Spiel und waren dann auf einmal auch die treibendere Kraft. Und kamen meiner Meinung nach auch mit dem Untergrund etwas besser zurecht.
Stefan, woran lag das deiner Meinung? Hatte das vielleicht auch einfach ganz einfache Gründe, dadurch, dass man dann halt eben auf Nürnberger Seite nicht mehr flach, nicht mehr schnell spielen konnte, sondern sich das Spiel natürlich einfach auch ein Stück verlangsamt hat, dadurch, dass immer wieder Pfützen auf dem Platz waren?
Zum einen das und was ich vielleicht auch glaube, dass die Mannschaft ein bisschen vorsichtiger dann spielte nach dem 1-1 oder habe ich zumindest ein bisschen so empfunden, dass da man sich vielleicht dachte, nicht wieder in den Konter laufen, weil das war ja auch nicht der erste. Aber ja, wie du schon gesagt hast, Regen war dran und vielleicht war es auch einfach dran gelegen, dass Düsseldorf, ich weiß nicht, ob die Ergebnisse von den anderen Plätzen mitgekriegt haben, aber zu dem Zeitpunkt haben sie ja wirklich gewinnen müssen oder zumindest punkten müssen, dass dann irgendwie das Spiel kippt ist durch diese eben verschiedenen Einflüsse, sage ich mal.
Es war auf jeden Fall so, dass das Wetter dem Spiel nicht wohlgesonnen war. Es gab dann in der 41. Minute die Situation, wo Bebu da in so eine riesige Pfütze reinklatschte. Das hatte eher was von, weiß ich auch nicht, Watt-Olympiade, aber nicht mehr vom Bundesliga-Fußball. Es ging dann mit 1-1 in die Hälfte oder in die Halbzeit, Simon. Nach 45 Minuten war da das Fazit, dass auf einen starken Beginn dann letzten Endes der typische Clubfußball folgte?
Nö, also es wurde ja schon noch irgendwie versucht, zumindest den schönen Fußball irgendwie hinzukriegen, was halt einfach durch die Platzverhältnisse nicht so gegeben war. Und dann wird es einfach auch schwierig, da vernünftigen Fußball zu spielen, wenn der Platz so unter Wasser steht. Also es ist ja dann nach der Halbzeit auch wieder besser geworden. Also, so war es ja nicht, dass da alles schlecht war.
Das wollte ich auch nicht gesagt haben. Stefan, angesichts dessen, dass eben die von Simon gerade angesprochenen Platzverhältnisse so schwierig waren, muss man dann dem Club das letzten Endes noch höher anrechnen, dass er da tatsächlich bemüht war, Fußball zu spielen?
Ja, was heißt höher anrechnen? Auf jeden Fall. Also ich denke auch eher, das liegt der Mannschaft besser, Fußball zu spielen. Also man merkt einfach, die Jungs haben trotzdem Bock drauf und nicht lange Hölzer zu schlagen und hoffen, dass er vorne irgendwie reinfällt. Und ja, es war auch das letzte Spiel in dieser Saison und man wollte halt, sage ich mal, den Zuschauern einen schönen Saisonumschluss versüßen.
Den sollte es am Ende nicht geben. In der zweiten Halbzeit schlug dann Fortuna Düsseldorf eben noch das eine Mal mehr als der erste FC Nürnberg zu. Wie es dazu kam, hört ihr hier bei Total Beklubbt gleich.
Die Baseball-Bundesliga live auf meinsportradio.de. Alle Spiele live kommentiert von unseren Baseball-Experten. Baseball. Live auf meinsportradio.de. Im Web und in der App.
Die Volleyball World League. Live auf meinsportradio.de. Vom 2. bis 4. Juni kommentiert Daniel Hör die Spiele der deutschen Nationalmannschaft live.
Matchball, die Halle steht. Das ist die Andramatik hier nicht zu überbieten, meine lieben Freunde. Wahnsinn. Und der Ball fällt ins Feld.
Los geht's am 2. Juni mit dem Spiel Deutschland gegen Kasachstan. Am 3. Juni übertragen wir für dich das Match gegen Österreich und am 4. Juni das Spiel gegen Venezuela. Täglich ab 17.45 Uhr. Schalte ein und sei live dabei, wenn die deutsche Volleyball-Nationalmannschaft um den Aufstieg in die World League Gruppe 2 aufschlägt. Fragen und Kommentare schickst du uns über Hashtag VolleyMSR. Übrigens, wir verlosen 2 Tickets für die World League vom 2. bis 4. Juni zusammen mit einem von der deutschen Volleyball-Nationalmannschaft signierten Spielball. Mehr dazu findest du auf unserer Website. Die Volleyball World League live auf meinsportradio.de.
1:1 stand es nach 45 Minuten. Abdelhamid Sabiri hatte den ersten FC Nürnberg im letzten Heimspiel der Saison in Führung gebracht, bevor die Fortuna aus Düsseldorf dann ausglich. Die Platzverhältnisse waren auch nach der Halbzeit ja von gut weit entfernt, Stefan. Und dennoch ging es dann ja zunächst erstmal mit Nürnberger Kontern weiter, anders als wir das über weite Strecken der ersten Halbzeit gesehen haben.
Ja, also das war wirklich überraschend, sage ich mal, dass Düsseldorf dann doch so ja aus der Kabine kam. Aber ich denke, der Herr Funkel wird ihnen da gesagt haben, macht ein bisschen mehr. Und dann waren eben ja zwei Nürnberger Konter, beide Male Hufnagel beteiligt. Aber ja, wie er selbst im Interview gesagt hat, er bereitet halt Tore vor und macht sie nicht selbst. Und das hat man auch bei ihm, hat man da auch gemerkt in den Situationen, sage ich mal.
Jemand, der eigentlich dafür bekannt ist, Tore zu machen, zumindest in den letzten Wochen, Simon, das ist, ja, die neue Nürnberger Sturmhoffnung, nämlich Cedric Teuchert, der zu meiner Überraschung, muss ich ja sagen, in der offiziellen Aufstellung erstmal als rechter Mittelfeldspieler dann gelistet wurde. Darüber sprechen wir dann mal noch. Aber jetzt erstmal zurück ins Spiel. Er hatte dann eine unglaublich gute Situation heraufbeschworen in der 54. Minute, wo er dann im 1 gegen 1 an Michael Rensing scheitert. Ich weiß noch, wie ich bei Twitter dann las, nur machen halt, machen halt, machen halt. Was war da, ja, war es einfach überragend von Rensing oder hat Teuchert dann letzten Endes doch ein bisschen zu viel nachgedacht, als er auf einmal da allein vorm Tor stand?
Es sah so aus, als würde er ihn tunneln wollen. Und es hat nicht ganz so geklappt, da hat er sich halt mit Rensing einen falschen ausgesucht. Er hat ja dann auch noch die Chance für einen Nachschuss bekommen und hat den dann halt auch leider zwar super gemacht gegen die Laufrichtung der Abwehrspieler, aber halt leider auch am Tor vorbei. Ich würde jetzt nicht sagen fehlendes Können, sondern eher fehlendes Glück. Also es gibt halt Tage, da verliert man und Tage, da gewinnen die anderen. Also ja, da hast du Scheiße am Fuß, hast du Scheiße am Fuß. Es gibt sehr viele Floskeln, die man jetzt da bringen könnte, aber alle treffen genau dazu.
Das total beklubbt Biersparschwein klingelt gerade ohne. Ja, Stefan, nichtsdestotrotz, auch diese Situation dann durchaus sehenswert. Der Club zu Beginn der zweiten Halbzeit hellwach, dem 2:1 näher.
Ja, also wie gerade schon gesagt, das Ding musste Herr Teuchert machen, da braucht man nicht drüber reden. Aber wir haben dann ja auch nur Chancen gehabt, sage ich mal, dass man es in anderer Weise machen könnte, beziehungsweise keine zwingenden Chancen, keine wirklichen, aber trotzdem war man besser und ich sage jetzt mal, es wäre nicht überraschend gewesen, wenn wir in Führung gegangen wären. Man merkt jetzt schon ganz viel Konjunktiv hier in dem Satz und wir wissen ja alle, wie es dann ausgegangen ist.
Simon, es war dann so, dass der Club erneut wieder sehr hoch stand, es dann auch den einen oder anderen schnellen Konter wieder der Düsseldorfer gab, da verpasste dann einmal Hennings und In der 70. Minute war es dann eben doch soweit, erneut die Vorlage von Bebou, und auf einmal stand es 1-2.
Ja, das war halt da wirklich dem Untergrund geschuldet. Also ja, Mühl will das Ding schön hinten rausspielen und zwischen ihm und Behrens bleibt der Pass einfach in der Pütze liegen. Bebou ist geistesgegenwärtig, weil Behrens auch auf dem falschen Fuß erwischt wurde, schnappt sich das Ding, flankt rein, Markreiter zu weit weg von Hennings. Ja, und dann wird Raphael Schäfer in seinem letzten Heimspiel auch noch mit einem Kopfball getunnelt. Da, also wenn, dann nimmt er schon alles mit.
Was ich da vielleicht noch kurz anmerken dürfte zu dem Tor, wenn man vorher schon dabei war mit dem Kammerbauer, aber also ich finde Behrens, wenn bei dem 2-1 einfach das Foul an Bebou zieht, gelb kriegt, danke beim Schiri sagt und weiter geht's, dann passiert da nichts. Also das ist, da stellt er sich auch ein bisschen komisch an, der Herr Behrens. Und von ihm könnte man es erwarten, dass er da so erfahren genug ist, dass er da eben sagt, er fault jetzt den Bebou oder hält ihn einfach fest, weil der läuft ja direkt, kreuzt ja den Weg eigentlich vor ihm.
Auf jeden Fall, Simon hat es schon gesagt, natürlich unglückliche Platzverhältnisse in dem Moment dann. Man könnte jetzt behaupten, dass es unter Alois Schwarz so ein Gegentor nie gegeben hätte, denn da wäre der Ball einfach vorgedroschen worden. Aber wir wollen ja nicht so sehr in der Vergangenheit schwelgen, zumindest noch nicht. Und es dauerte auch nicht so lange. Da war erstmal wieder alles genullt. Kevin Möwald, der nun auch nicht gerade der Goalgetter vor dem Herrn ist und eher in die Kategorie Hufnagel zu zählen ist, bekommt den Ball da nach einem wirklich schönen Pass von Löwen, und im Kicker stand dann 75. Minute Hüfte. Stefan, war das ein Tor des Willens, wie man oftmals dann in solchen Situationen sagt?
Eher ein Tor des Glücks und des richtigen Stehens, würde ich mal sagen. Also da haben wir das Glück schon wieder zurückbekommen von der Pfütze. Vorneweg der Ball, wie du gerade schon gesagt hast, von Löwen, war überragend. Aus der eigenen Hälfte einen schönen, langen Chipball über die Abwehr hinweg. Wenn man es jetzt neudeutsch sagen würde, Packing-Rate war in dem Fall überragend. Ich weiß jetzt nicht, wie viele Gegenspieler er überspielt hat mit dem Ball, aber gefühlt die ganze Mannschaft von Düsseldorf. Und dann steht der Möwald da, schießt den Rensing an, der Ball kommt zurück und fällt zusammen mit Möwald. Der fällt um, Ball fällt ihm gegen die Hüfte und der Ball ins Tor und Kevin Möwald neben das Tor und er freut sich und er steht so 2-2. Also ein kurioses Tor, kann man auch sagen.
Ich wollte jetzt gerade, während du gesprochen hast, noch schnell die Packing-Rate ermitteln, aber ich war zu langsam. Sei es drum. Auf jeden Fall dann wieder 2-2. Ich glaube nicht, dass Fortuna Düsseldorf in dem Moment wusste, wie es in Bielefeld steht. Da stand es nämlich zu dem Zeitpunkt dann auf einmal 6-0 gegen Braunschweig. Aber das soll nicht Gegenstand unseres Podcasts sein. Die Frage war dann natürlich schon irgendwie, wird jetzt Fortuna Düsseldorf vielleicht doch noch ein bisschen mehr riskieren, alles doch noch auf Sieg setzen? Und Michael Köllner schien zumindest ein Stück weit davon auszugehen, brachte nach gefühlten 3 Jahren Patrick Erras endlich wieder zurück auf den Fußballplatz. Der kam für Lukas Hufnagel und ich denke, da hat sich erstmal jede Nürnberger Fanseele gefreut, dass Patrick Erras endlich wieder auf dem Spielfeld stand, oder Simon?
Ja, definitiv. Also der Junge hat ja wirklich in seinen jungen Jahren jetzt echt eine heftige Verletzung gehabt. Vor ein paar Jahren wäre man da noch Sportinvalide gewesen. Und es hat sich wirklich jeder darüber gefreut, dass er wieder da ist. Er konnte jetzt in dem Spiel noch nicht so zeigen, vor seiner Verletzung so sehr gelobt wurde, eben die Übersicht, aber auch der Torriecher. Aber ich hoffe, das werden wir spätestens nächste Saison dann sehen können. Und also ich habe mir noch gedacht, als es hieß, Erras macht sich warm, so, will er den bei dem Wetter, bei den Platzverhältnissen wirklich bringen, weil da ist halt auch, geht schon gern mal irgendwie ein Tackling bisschen zu lange, man kann es nicht mehr bremsen und räumt noch aus Versehen einen unbeteiligten Gegenspieler um. Und da kann natürlich bei Arras dann, wenn er dumm erwischt wird, alles wieder dahin sein. Aber es ist ja zum Glück nichts passiert. Und deswegen war es, denke ich mal, ja, da war das Ergebnis dann auch nebensächlich. Man hat sich einfach gefreut, dass er wieder da ist.
Du hast es gerade schon angesprochen, bei Patrick Erras ist nichts passiert. Im Nürnberger Strafraum dummerweise schon. Alexander Mattlung köpfte den Ball nach einer Ecke von der linken Seite dann ja eigentlich gut in Richtung Raphael Schäfer. Und dann ist, glaube ich, schon Hanno Behrens so ein bisschen mit dem Bein dran. Und Abdelhamid Sabiri ist halt richtig mit dem Bein dran, weswegen der Ball komplett in die andere Richtung und ins eigene Tor geht, Stefan.
Ja, also bei dem Tor kann man fast sagen, wenn der eigene Stürmer im Strafraum ist, kann er nur Unheil anrichten. Also ja, einfach unglücklich. Der Madlung erwischt den Ball, ja, so mehr oder weniger irgendwie im Fallen, duckt sich, köpft in Richtung Tor. Behrens, wie du gesagt hast, fälscht mit der Wade ab. Ja, Schäfer hätten gehabt, aber Sabiri macht das Dümmste, was er machen kann, muss man fast sagen. Also entweder er schlägt ihn weg, oder langt nicht hin, aber er geht mit dem Knie hin und lenkt neben vorbei. Also ein Eigentor aus der Kategorie, ja, scheiße gelaufen. So blöd wie es anhört. Aber so war es halt auch.
Ja, das Eigentor des Jahres würde damit trotzdem nicht gewinnen. Das hat sich, glaube ich, Junior Diaz in Würzburg gesichert. Das wird schwierig zu übertreffen sein. Simon, es war so, dass dann noch zweimal gewechselt wurde. Gislason kam für Kammerbauer. Da hat man noch mal ein bisschen Offensive reingebracht in der Hoffnung, das vielleicht drehen zu können. Es gab sehr wenig Nachspielzeit, auch angesichts der Platzverhältnisse, vielleicht durchaus diskutabel. Und dann wurde Thorsten Kirschbaum eingewechselt für Raphael Schäfer, der noch seinen Applaus bekam. Wir wollen dann gleich natürlich noch über Raphael Schäfer sprechen, aber lasst uns noch mal ganz kurz auf das Spiel schauen. Ich hatte es vorhin schon mal angedeutet, ich war sehr überrascht, als ich die Aufstellung in ihrer taktischen Anordnung sah, mit Sabiri als Spitze, Möwald als hängende Spitze dahinter, Teuchert über die Außen, genauso wie Hufnagel. War die Aufstellung vor dem Hintergrund eines möglichen trockenen Spiels vielleicht sogar eine sehr, sehr durchdachte von Kölner, dass man eben die 1-gegen-1-Qualitäten von Teuchert da auf dem Flügel womöglich ein Stück mehr gebrauchen kann?
Ja. Auf jeden Fall, wenn es trocken gewesen wäre, dann hätten sie die ganze Geschwindigkeit der Sturmreihen voll ausnutzen können. Teuchert hat eine gute Geschwindigkeit. Sabiri ist schnell. Hufnagel ist jetzt auch nicht langsam. Dann dazu noch dahinter Möwald als Ballverteiler. Also ich glaube, da wäre das schon ganz anders ausgegangen, aber dadurch, dass dann eben dieses flache Spiel, dieses Kurzpassspiel bei nassen Rasen unglaublich schlecht funktioniert, war halt Kölners Idee dahin und was hätte er machen sollen? Die Aufstellung 5 Minuten vor Anpfiff nochmal ändern? Ich glaube, das wäre jetzt auch nicht so gut gekommen.
Stefan, stimmst du Simon zu? Vor dem Hintergrund voll Sonnenschein und Co. War das eine durchaus richtige Aufstellung, die er da gewählt hat und eben auch eine richtige Anordnung? Du hast im Vorgespräch gesagt, es war alles sehr flexibel auch da vorne.
Ja, klar. Also wenn es trocken gewesen wäre und wie es Simon auch gesagt hat, mit den schnellen Spielern Sabiri, Teuchert und Hufnagel gegen Werther, Außenverteidiger gespielt, Schauerte und Schmitz, die jetzt beide, glaube ich, auch nicht mehr die Jüngsten sind, egal. Jedenfalls wäre das schon die richtige Aufstellung gewesen und wäre es trocken gewesen und man hätte Kurzpassspiel und die Geschwere ausspielen können, denke ich, dass das Spiel anders ausgegangen wäre. Hätten unsere Jungs vorne schon ein bisschen was auf den Platz gezaubert.
Nicht mehr die Jüngsten. Simons Herz blutet gerade. Sie sind 29 und 28. gut. Haben wir das auch noch abgehakt? Insgesamt von euch vielleicht noch eine Einschätzung. Ich meine, dass Michael Kölner nach dem Spiel gesagt hat, dass das spielerisch womöglich das Beste war, seitdem er da ist. Und das würde dann wohl implizieren, dass es spielerisch das Beste war, was wir vielleicht die komplette Saison über gesehen haben. Und am Ende ist das Ganze halt im Nürnberger Regen, wie die beiden Trainer an der Seitenlinie, so ein bisschen abgesoffen, Simon?
Ja, schon. Es war halt, ja, also aus eigener aktiver Erfahrung weiß ich, wie scheiße es ist, bei solchen Verhältnissen zu spielen. Und da geht vieles, was man sich, viele Aktionen, die man jetzt im Kopf hat, gehen da einfach schief. Also da, also ich, man spielt einen langen Ball und der eigentlich normalerweise auf trockenem Platz perfekt landet und dann der Mitspieler, den quasi am Fuß hat, der kommt einmal auf, wird unglaublich schnell und landet im Aus. Und ja, also es war für die Verhältnisse, war das, was der Club draus gemacht hat, wirklich schon verdammt gut.
Stefan, haben wir da den ersten FC Nürnberg 2017, 2018 womöglich schon gesehen, wenngleich natürlich Gerüchte um Kevin Möwald und so weiter im Raum schweben, aber ist das die Richtung, in die es womöglich gehen könnte und vielleicht auch gehen sollte, deiner Meinung nach?
Ich hoffe es, sage ich mal, dass es in die Richtung geht. Ich glaube, müssen wir, die Abwehr ist jetzt nur eine Baustelle, sage ich mal. Aber ich denke, auf das Thema kommen wir jetzt dann noch zu sprechen mit den Abgängen. Aber in der Offensive, also sollte man das zusammenhalten können, ja, mit Möwald okay, aber wenn jetzt dann Patrick Erras noch zurückkommt und ein Tim Leibold, da wäre schon Potenzial da, dass da in der Saison 2017, 2018 ein bisschen Offensivspektakel zu erwarten ist. Vorausgesetzt, die Spiele bleiben zum Großteil immer trocken.
Dann hoffen wir, dass die Spiele trocken bleiben und dann auch wieder mehr Spaß machen. Aber wir werden natürlich am Ende der Sendung auch noch über das letzte Saisonspiel sprechen. Es war das letzte Heimspiel. Es war das letzte Heimspiel von Raphael Schäfer. Außerdem wurden Dave Bulthuis, Evan Hofland und Patrick Rakowski verabschiedet. Und darüber wollen wir uns gleich unterhalten hier bei Total Beklubbt.
Sei dein eigener Programmchef. Mit unserer neuen meinsportradio.de App wählst du jetzt zwischen allen Livestreams und Podcasts. Einfach, immer, überall. Hol dir unsere neue App für iOS und Android und bewerte sie jetzt bei Google Play und im App Store von iTunes.
This is GFL Football.
Die German Football League. Jedes Wochenende live auf meinsportradio.de.
Am vergangenen Sonntag war nicht nur das letzte Heimspiel in dieser Saison, sondern auch das letzte Heimspiel für Raphael Schäfer. Ich hatte es gerade eben schon angesprochen. Und außerdem wurden drei Spieler verabschiedet. Dave Bulthuis, Evan Hofland und Patrick Rakowski, von dem man irgendwie immer hoffte, dass er Raphael Schäfer vielleicht mal beerben würde. Nun verlässt er den ersten FC Nürnberg, genau wie die anderen beiden, weil der Vertrag nicht verlängert wurde, Simon. Und ja, sie gehen, glaube ich, alle so ein bisschen unter verschiedenen Umständen mit ja verschiedenen ja Rückhalt in dem Fanlager, wenn man das vielleicht so nennen möchte. Dave Bulthuis ja als Linksverteidiger geholt, zum Innenverteidiger umfunktioniert. Dort dann teilweise mit großem kämpferischen Einsatz, ja, aber auch mit wilden Ausflügen und vielleicht ab und zu auch einfach mit dem Tick zu viel Emotion.
Ja, es war halt Danger Dave, es war der Machine. Es ist halt Mensch, halt Tier, DB4. Es ist, so einen Typen wie ihn brauchst du in der Mannschaft. Einen, der jetzt fußballerisch vielleicht nicht unbedingt glänzt, aber immer mit vollem Einsatz und vollem Willen dabei ist. Er wird mir als Persönlichkeit so fehlen. Es ist so ein Typ, die früher Marc Oechler, der hat halt auch das getan, was er konnte. Und konnte er halt nicht, aber er war irgendwie auch Fanliebling. Und ja, also ich fand's auch klasse, dass er dann doch irgendwie mal zu Form gefunden hat als Innenverteidiger und dann stellenweise wirklich auch eine Bank da in der Innenverteidigung war. Aber ja, er hatte halt immer noch einen sehr gut dotierten Bader-Vertrag und deswegen kann ich auch verstehen, wenn der Verein sagt, du, pass auf, verlängern zu den Konditionen ist nicht. Und ja, wer von uns würde einen neuen Arbeitsvertrag annehmen, in dem drin steht, du verdienst jetzt weniger? Also da muss man mal so ganz ehrlich sein.
Ja, immer nicht so einfach mit ja den Gehältern, die dann teilweise eben auch verdient werden. Simon hat es gerade schon angesprochen, Stefan. Gerade in der letzten Saison dann, ja, als ja dann letzten Endes in der Relegation erst scheiterte, war Dave Bultuis zwischenzeitlich tatsächlich auch ein richtiger Turm da in der Abwehr, als Nürnberg lange, lange Zeit schaffte, ungeschlagen zu bleiben. Ich erinnere mich noch an Dave Bultuis, der dann auch eben gefühlt Ewigkeiten seinem ersten Tor hinterher rannte und immer, wenn man dachte, jetzt hat er es gemacht, dann war es abseits oder dann war es dieses und dann war es jenes. Und am Ende stehen immerhin 74 Spiele in 3 Jahren, 3 Tore und auch 3 Platzverweise zu Buche. Fasst das letzten Endes den Spieler Dave Bultuis beim ersten FC Nürnberg, Entschuldigung, ganz gut zusammen?
Kann man sagen, Dave war Kämpfer, also das auf jeden Fall. Spielerisch etwas limitiert, sage ich mal, aber ja, Fanliebling. Und es ist, ja, schade ist, wie der Simon jetzt schon gesagt hat, als Persönlichkeit, dass er geht, aber ja, spielerisch jetzt nicht unbedingt. Und ja, mit dem Board, das damals abseits war, kann man sagen, wegen Dave Bultuis spielt 1860 immer noch in der zweiten Liga, wenn man es überspitzt formulieren will.
Womöglich findet er ja dort eine neue Heimat. Ich habe gehört, in München ist man bereit, hohe Gehälter zu zahlen. Ein anderer Spieler, ich habe es gerade schon angesprochen, Even Hofland, und gefühlt das genaue Gegenteil von Dave Bultuis. Immer so ein bisschen ruhig, unterkühlt, seine ganze norwegische Art in die Mannschaft einfließen lassen. Und mir persönlich ging es bei Even Hofland immer so ein bisschen, da hatte ich den Eindruck, dass der nie sein komplettes Potenzial in Nürnberg ausgeschöpft hat. Und das ist vielleicht das Traurigste oder das, was am bedauernswertesten ist, dass er einfach nie die Abwehr selbst anleiten konnte, sondern unfassbar stark darauf angewiesen war, wie gut sein Nebenmann ist, Stefan.
Ja, also bei Even Hofland muss man wirklich sagen, der hat zu wenig aus seiner Möglichkeit gemacht, weil ich glaube wirklich, dass das ein überragender Innenverteidiger ist oder verhältnismäßig für die zweite Liga auf jeden Fall starker, und ich denke auch, der wird in der ersten Liga mit, wie du schon gesagt hast, mit einem guten Nebenmann sicher ein gutes Innenverteidiger-Duo bilden. Aber da liegt es eben vielleicht daran, dass er einfach ein wenig ruhiger ist und ja, jetzt nicht so der Chef oder der extrovertierte Mensch da hinten drin ist, der seine Mitspieler leiten kann, und da fehlt es ihm halt ein bisschen. Und ja, bei Even Hofland ist wirklich schade, aber ja, sportlich ist jetzt auch kein Verlust, dass der jetzt geht.
Rein von der, ja, Gehalt, Leistung, rein von Gehalt versus Leistung, Simon, ist es da einfach, ja, derselbe Fall wie bei Dave Bultuis, dass man sagt, okay, für das Geld, das du kriegst, erwarten wir mehr oder holen halt eben zwei, die auch nicht weniger liefern?
Ja, schon. Und ich denke auch, dass bei Even Hofland auch das Problem war, er war halt jetzt die letzte Zeit nie gesetzt. Er wusste, er kann so gut spielen, wie er will. Wenn der andere wieder fit ist, kommt er rein. Also jetzt zum Beispiel eben ein Georg Markreiter. Und da er dann eben eher der introvertiertere Typ ist und eben nicht der Lautsprecher auf dem Platz und du in der Abwehr so einen Lautsprecher brauchst, dann war es ihm eigentlich klar, und vielleicht hat er deshalb auch nie sein ganzes Potenzial irgendwie abrufen können. Ich fand ihn in vielen Spielen, wo zum Beispiel, ich glaube, da gab es mal eine Zeit lang, gab es Bultuis Hofland als Innenverteidigung, ne?
Gab es auf jeden Fall, ja.
Da hat Even Hofland im Spielaufbau in meinen Augen viel abgeklärter gewirkt, viel ruhiger. Hat eher versucht, einen Pass zum eigenen Mann zu bringen und das auch abgeklärt zu machen. Und bei Dave Bultuis hat es eher den Eindruck, okay, ich habe einen Ball, schnell weg damit. Und deswegen sehe ich Hofland als besseren Verteidiger als Bultuis.
Nichtsdestotrotz hat der erste FC Nürnberg dann eben am Ende beschlossen, dass die Säule der Innenverteidigung Georg Markreiter sein soll, nicht eben Hofland, was ich absolut nachvollziehen kann. Und deswegen musste auch er den ersten FC Nürnberg verlassen. Außerdem wurde Patrick Rakowski verabschiedet, der beim ersten FC Nürnberg gefühlt unter jedem Trainer, der in den letzten oder in der Nach-Hans-Meyer-Ära da war, irgendwann mal ein Spiel gemacht hat, aber sich eben dann doch nie richtig durchsetzen konnte. Was war es am Ende, Stefan, dass Patrick Rakowski davon abgehalten hat, die Nummer 1 zu werden? Denn es gab Zeiten, da war Raphael Schäfer keineswegs die unumstrittene Nummer 1. Es gab Zeiten, da war Thorsten Kirschbaum mehr als nur angezählt. Und trotzdem hat es Rakowski eben nie auf Dauer ins Tor des ersten FC Nürnberg geschafft.
Ich glaube, das ist eine Frage, die stellt er sich selbst vermutlich auch, an was das lag. Also man weiß es ja wirklich nicht. Er hat ja nicht wirklich Riesenböcke geschossen, die jetzt einem im Kopf bleiben. Was ich mit Patrick Rakowski verbinde, war das Spiel gegen Ingolstadt, als er diesen langen Abschlag auf Jakob Silvestre das Tor vorbereitet hat. Das war die positive Seite, die ich mit Patrick Rakowski immer noch im Kopf habe. Aber so, ja, wie du schon gesagt hast, er hat es nicht wirklich geschafft bei keinem Trainer. War jetzt auch seit 2011, glaube ich, war er im Verein. Also auch 6 Jahre da, aber ja, wenn wir das wüssten. Aber für mich hat er immer ein bisschen nervös im Tor gewirkt, wenn ich ehrlich bin. Er stand immer hinten ein bisschen drin. Ist jetzt auch nicht der Größte für einen Keeper oder hat zumindest kleiner gewirkt und ja, konnte vielleicht auch nicht. Vielleicht war er zu jung für die Mannschaft, man weiß es nicht.
Man weiß es nicht. Es war ja durchaus so, Simon, dass er nach dem Abstieg, nach dem letzten, in der Saison 14-15, als es dann in die zweite Liga ging, da hat er ja dann doch relativ viele Spiele auch in der ersten Elf gestanden. Da weiß ich noch, war dritter, vierter Spieltag, war er dann Torwart, dann wurde er nochmal rausgenommen, aber dann hat er 8. bis 25. Spieltag komplett im Tor gestanden. Da konnte man ja tatsächlich dann mal den Eindruck haben, dass er womöglich vielleicht doch die neue Nummer 1 wird und dann wurde eben doch wieder alles anders. Raphael Schäfer einmal mehr zurück, hat dann ihn letzten Endes wieder verdrängt. Was ist deine Erklärung dafür?
Also ich habe bei vielen Spielen von Patrick Rakowski, wo er dann irgendwie als Torwart mehr oder weniger in Anführungszeichen schlecht gewirkt hat, waren viele der Gegentore, waren katastrophale Patzer in der Abwehr, wo du als Torwart die ärmste Sau bist. Und ich fand Patrick Rakowski eigentlich schon immer gut. Er war ein moderner, mitspielender Torwart. Und eben auch dieses, was Stefan schon gesagt hat, dieser lange Abschlag auf Jakob Silvestre damals, sowas... Doch, hat man in dieser Saison von Raphael Schäfer auch gesehen, aber es ist sehr selten für die Anzahl an Spielen. Ich weiß auch nicht, was ihn gehemmt hat, ob er dann auch mit dem neuen Torwarttrainer nicht klarkam. Ich weiß es nicht. Also, woran ich mich noch sehr gut erinnern kann, ich glaube, es war das Spiel gegen Kaiserslautern in der letzten Saison. Das war, glaube ich, das, wo Soltan Stieber gelb-rot gesehen hat. Als, ich weiß gar nicht, wer da vorher im Tor war. Ich glaube, Raphael Schäfer. Und der sich dann verletzt hat. Und dann kam Patrick Rakowski rein, hat sich dann auch noch verletzt, aber hat auf die Zähne gebissen und ist bis zum Ende durchgezogen und auch noch einen Sieg festgehalten. Das fand ich sehr bemerkenswert.
Also es war, glaube ich, Kaiserslautern und nicht Karlsruhe, würde ich behaupten. Ja,
hatte ich nicht Kaiserslautern gesagt?
Vielleicht habe ich auch nur Karlsruhe verstanden. Aber sei es drum, es ist auf jeden Fall so, dass Patrick Rakowski auch gute Spiele im Tor des ersten FC Nürnberg gemacht hat. Das will, glaube ich, keiner von uns in Abrede stellen. Und dennoch, kam er nie am alten Mann vorbei, der da Raphael Schäfer heißt und über den wir jetzt natürlich sprechen müssen. Denn er ist der letzte verbliebene Pokalheld aus der Saison 2006, 2007. Und keiner fragt sich mehr als Raphael Schäfer, was ihn damals dazu bewogen hat, danach nach Stuttgart zu wechseln und uns eine, ja, tschechische Wundertüte aufzuhalsen. Simon, wenn du an Raphael Schäfer und beinahe 400 Pflichtspiele für Nürnberg, an eine sehr, sehr illustre Elfmeterbilanz von 9-53, ja, denkst, was kommt dir da in den Kopf?
Bei der Rudelbildung immer der Erste, die fliegende Faust und irgendwie mit Patex an der Linie. Also es war, wenn hoher Ball in Strafraum, da kam die Faust, und bei Ecken oder irgendwelchen Freistößen so aus dem Halbfeld, was irgendwie so von schräg vors Tor kam, klebte er sicherheitshalber erstmal auf der Linie, aber da war er auch bombenstark. Also da gibt's, ich glaube, es gibt in Deutschland nicht viele Torhüter, die so eine, ja, eher mangelhafte Strafraumbeherrschung wie Raphael Schäfer haben, aber trotzdem so gut waren.
Man könnte jetzt behaupten, Stefan, Raphael Schäfer, ein Torwart ganz alter Schule.
Ist ja auch ein alter Mann. Also ich glaube, da tun wir ihm nicht weh, und das hat er damals auch selbst gesagt. Das war zurück zu meinem ersten Podcast hier, als die Mumie kehrt zurück. Das ist immer mein neuer Lieblingssatz von Raphael Schäfer. Ja, war alter Mann, ein guter Mann, und ja, Torwart der alten Schule, da braucht man nicht drüber streiten, aber trotzdem, in den 15 Jahren, wo er jetzt beim Club war, war eigentlich, sage ich jetzt, meistens oder fast immer unumstrittene Nummer 1 und meiner Meinung nach auch zu Recht. Also nicht nur für das Torwartspiel, sondern weil ich denke, der war auch wichtig für die Mannschaft, weil er einfach eine Persönlichkeit war. Und ja, Thema Rudelbildung auch. Schäfer hat sich halt auch für seine Mannen eingesetzt und hat kein Blatt vor den Mund genommen und hat dem Schiedsrichter dann schon mal die Meinung gesagt, wenn er damit nicht zufrieden war. Und ja, hat auch die ein oder andere gelbe Karte für ihn kagelt. Und ja, aber wie gesagt, es ist schade, dass er das jetzt aufhört. Aber irgendwann war es jetzt auch mal absehbar. Weil einen 40-jährigen Schäfer, ich glaube, das will keiner von uns sehen im Tor.
Es soll sowas ja in der zweiten Liga geben, ne? Müssen wir gar nicht so weit fahren von Nürnberg aus. Apropos gelbe Karte, wenn ich jetzt gerade so drüber nachdenke, war es nicht sogar so, dass er diese Saison noch eine bekommen hat, als er auf der Bank saß, weil er sich so sehr aufgeregt hat? Ich meine, da wäre was gewesen. Ja, insgesamt Raphael Schäfer sehr, sehr lange beim 1. FC Nürnberg im Kasten, seit 2001 beim Club, hat ja jetzt auch selber gesagt, das ist sein Stadion, seine Heimat geworden, sein Verein, wir hatten angesprochen, dieser etwas unglückliche Ausflug nach Stuttgart, dann aber eben auch die Rückkehr nach Nürnberg, zweimal aufgestiegen mit dem Club, zweimal als ja stärkster Torhüter der zweiten Liga ausgezeichnet, zweimal die Weiße Weste gewonnen bei 2008, 2009 und 15/16 war das. Und ja, wie gesagt, der letzte Pokalsieger damals war er es eben, der den Pokal in Berlin in den Nachthimmel recken durfte vor fast 10 Jahren. Und jetzt findet das Ganze ein Ende. Stefan, wir hatten gerade eben im Vorgespräch noch so ein bisschen über Raphael Schäfer gewitzelt. Und ich würde gerne nochmal in der Aufnahme hören, was du da gesagt hattest.
Ja, also da muss ich an das auf dieses Video zum Abschied von Raphael Schäfer verweisen. Pelle Nielsen hat da gesagt, er appelliert an die Fans, dass diese Standing Ovations für Raphael Schäfer, da er von den Fans nicht immer diese Anerkennung erhalten hat, die er verdient hat, was er für den Verein gemacht hat. Und ich finde, da hat der Herr Nielsen recht, weil Schäfer war, ja, wie ich davor schon gesagt habe, eher ein lautstarker Torwart, und er ist halt auch einfach mal bei manchen Menschen angeeckt. Und er stand auch manchmal einfach zu Unrecht, finde ich, in der Kritik. Also vielleicht nicht wegen seiner Spielweise, aber einfach wegen seinem Auftreten oder Ähnliches. Aber trotzdem hat er sich durchgesetzt, und das zeichnet meiner Meinung nach auch einen guten Fußballspieler aus.
Simon, ist Raphael Schäfer der Zweite, der nach Javier Pinola aus der jüngeren Generation den Blocknamen bekommen wird oder bekommen sollte, deiner Meinung nach?
Ich bin da immer noch als erstes für Marek Mintal und dann Raphael Schäfer, aber das ist eigentlich eher so aus persönlichen Gefühlen her. Also für mich war Mintal eher so die Identifikationsfigur, aber das liegt vielleicht auch daran, dass ich eben mit diesem Lautsprecher Schäfer anfangs nicht so warm geworden bin. Erst nachdem sich dann immer mehr so rauskristallisiert hat, was er wirklich für einen Verein getan hat, auch im Hintergrund, bin ich mit der Person Raphael Schäfer eher warm geworden. Vorher war es für mich eher so jemand, der vielleicht ein Unruheherd in der Mannschaft war, aber eigentlich war er halt eher derjenige, der die Mannschaft zusammengehalten hat und dafür gesorgt hat, dass dann eben möglicherweise Trainer, die einfach schlecht für die Mannschaft sind, für die Stimmung in der Mannschaft und auch für den Fußball, den die Mannschaft spielen würde, gehen müssen. Also es wird ja öfter mal gemunkelt, dass Raphael Schäfer bei einigen Trainerentlassungen jetzt nicht gerade unbeteiligt war. Ob so war, weiß man nicht. Aber das fand ich anfangs, habe ich das eher gegenteilig gesehen, eben dass es schlecht für die Mannschaft ist. Mittlerweile bin ich eher der Meinung, es war gut für die Mannschaft und deswegen halte ich auch von der Person Raphael Schäfer mehr. Und er sollte auf jeden Fall, um auf deine Frage zurückzukommen, vielleicht auch zusammen mit Marek Mintal jeder einen eigenen Block bekommen im Stadion.
Wir dürfen gespannt sein, ob es am Ende so kommen wird. Womöglich heißt dann irgendwann der komplette Familienblock Schäfer, Mintal, Pinola und dann sind auf jeden Fall drei ganz große aus der jüngeren Vergangenheit des ersten FC Nürnberg im Stadion verewigt, das nun ab der nächsten Saison Max-Morlock-Stadion heißen wird. Und darüber werden wir uns hier gleich noch unterhalten, genauso wie über das anstehende letzte Saisonspiel. Dann empfängt der erste FC Kaiserslautern den ersten FC Nürnberg und dann ist die Saison, manche wird sagen, glücklicherweise zu Ende.
Hey, this is WWE Superstar Apollo Crews and you're listening to mysportradio.de.
Hören, was andere denken auf meinsportradio.de.
Sendung verpasst? Kein Problem. Alle Sendungen gibt es auch als Podcast auf meinsportradio.de.
Ab der Saison 2017-2018 wird der erste FC Nürnberg weder im Frankenstadion noch im Grundwig-Stadion noch im Easy-Credit-Stadion noch in der Arena Nürnberg oder sonst was spielen. Nein, er wird im Max-Morlock-Stadion spielen. Und zu verdanken haben wir das Finanzwelt sei Dank der Consorsbank, die ein Crowdfunding gestartet hat, das krachend gescheitert ist, so muss man es wohl einfach sagen, Simon, und am Ende dann aufgefüllt hat und so jetzt eben den von ja angeblich so vielen gewünscht, aber am Ende doch nicht bereit gewesen zu zahlen, Namen ermöglicht hat.
Ja, also wir hatten es ja schon zu Beginn der Crowdfunding-Aktion festgestellt, dass 800.000 Crowdfunding vielleicht etwas zu hoch gegriffen ist. Ich habe trotzdem meinen Obolus geleistet, weil ich schon eine ganz nette Idee fand und vor allem fand ich die Goodies sehr nice, die sie hatten. Und bin ganz froh, dass die Consorsbank jetzt dann den Rest aufgefüllt hat und ich deshalb auch mein Goodie krieg. Also für mich wird es das Frankenstadion bleiben. Ich würde nicht sagen, ich gehe heute ins Max-Morlock-Stadion, sondern ich gehe hinaus zum Club oder ich gehe ins Frankenstadion. Aber ich finde es ganz nice.
Stefan, findest du es auch ganz nice oder gehst du auch nach wie vor ins Frankenstadion?
Ich bin eigentlich schon immer ins Frankenstadion gegangen und werde auch weiter ins Frankenstadion gehen. Und wenn ich ehrlich bin, also ich finde es jetzt nicht so überragend, ist in meinen Augen trotzdem eine PR-Aktion von der Consorsbank. Mehr war das nicht, weil diese, selbst wenn die Consorsbank die 800.000 noch zahlt hätte ohne Crowdfunding, hätte ihnen nicht wehgetan. Und was mich ein bisschen stört, ist, dass man einfach nicht weiß, wie es nach 3 Jahren weitergeht, weil dann kommst du zurück und dann spielen wir halt doch wieder im Easy Credit Stadion oder trotzdem woanders, weil die Consorsbank nicht weiterzahlt und ja, der Sponsor dann fehlt.
Das werden wir dann in 3 Jahren sehen. Vielleicht wird's ja doch mal noch MAN oder sowas, die Morlock Arena Nürnberg oder ja, wir werden sehen. Ich bin da relativ stark bei dir, Stefan. Für mich ist es nach wie vor ein reines PR-Ding und die Consensbank hat die Crowdfunding-Aktion einfach vor allen Dingen als große Werbebühne genutzt und letzten Endes jetzt natürlich auch mit der Namensvergabe Max-Morlock-Stadion sehr, sehr viel Presse erfahren. Wie gesagt, nächstes Jahr dann Max-Morlock-Stadion in Nürnberg. Bevor es nächstes Jahr ja, dann weitergeht, geht es erstmal am Sonntag noch weiter. Kaiserslautern empfängt den 1. FC Nürnberg und es ist noch nicht aller Tage Abend. Aktuell ist der 1. FC Nürnberg 10., Greuther Fürth ist 6. und es braucht nur eine Niederlage von Greuther Fürth und einen Sieg von Nürnberg, damit am Ende alles gut ist und der Club vor Fürth steht. Wir appellieren an Union Berlin, Stefan.
Ja, niemals hinter Fürth, wie es so schön heißt, seit 65 Jahren, glaube ich, war das letzte Mal. Und ja, Union gewinnt 3-1 in Fürth und wir einen souveränen 2-0 in Kaiserslautern und dann ist das Problem erledigt, dass wir hinter Fürth in der Tabelle sind.
Simon, im Vorbeigehen erledigt, sagt Stefan. Wie siehst du das?
Ich hoffe doch. Also ich vertraue da auch ganz auf Union. Ja, also ich war auch in Kaiserslautern schon mal auswärts dabei. Da haben wir Kaiserslautern in die 3. Liga geschossen. Das muss jetzt nicht unbedingt sein, dass Kaiserslautern in die 3. Liga absteigt. Aber ein 3-0 oder was es damals war, würde ich schon mitnehmen. Und ja, wie gesagt, alles andere regelt Union Berlin. Das wird schon klappen. Aber wäre nicht die erste Serie, die der Club nach langer Zeit bricht. Also lassen wir uns mal vom letzten Spieltag noch überraschen.
Das wäre in der Tat eine sehr, sehr lange Serie. Kaiserslautern ja durchaus noch in Abstiegsnot. 38 Punkte haben sie, 36 haben München und Würzburg. Also sollten beide, nee, nicht München und Würzburg, München und Bielefeld, Entschuldigung, sollten beide gewinnen, Kaiserslautern verlieren, dann stünde Kaiserslautern auf einmal auf dem Relegationsplatz. Und dann wird es womöglich doch noch die 3. Liga. Wir werden sehen, ob es so weit kommt. Jetzt muss ich natürlich auch noch eine Prognose abgeben. Ich sag, Union Berlin gewinnt super dreckig 2-1 durch irgend so ein Eigentor. Eigentor führt Nachspielzeit oder sowas. Und Nürnberg müht sich, glaube ich, sehr, sehr lange und gewinnt dann 1-0. Und Abdelhamid Sabiri macht's noch einmal. Und dann werden wir einen heißen Sommer erleben, weil gefühlt alle Welt ihn kaufen möchte. Aber darum kümmern wir uns dann, wenn es soweit ist. Ich bedanke mich auf jeden Fall bei Simon, ich bedanke mich bei Stefan für die total beklubbt Folge vor dem letzten Saisonspiel 2016-2017. Der 1. FC Nürnberg war kein sonderlich ja gewinnbringender Verein, aber ihr könnt gewinnende Personen werden, denn bei Mein Sportradio gibt es Karten für die World League im Volleyball zu gewinnen. Ihr müsst einfach nur auf die meinsportradio.de Seite gehen, auf Facebook oder auf Twitter oder auf Instagram. Und unter dem Beitrag mit dem Gewinnspiel die Person verlinken, mit der ihr dahin gehen möchtet. Und dann könnt ihr vom 2. bis zum 4. Juni Volleyball auf hohem Niveau in Frankfurt sehen. Und wir werden uns nächste Woche bei Total Beklubbt noch einmal darüber unterhalten, ob der 1. FC Nürnberg dann vielleicht nächste Saison wieder in der Lage ist, hohes Niveau abzuliefern. Das war Total Beklubbt auf meinsportradio.de.
Die Formel 1 auf meinsportradio.de wird dir präsentiert von motorsporttotal.com und formel1.de.
Dieser Podcast wird vermarktet durch die Podcastbude.